Okay, ich freue mich, heute Abend da zu sein, wirklich diesen zweiten Abend zu haben. Wir haben gestern Abend darüber nachgedacht, was es heißt, warum ich gerne Christ bin. Und ich habe es so ein bisschen versucht herauszufordern, für die, die da waren und die jetzt auch irgendwo im Livestream mit vielleicht mithören, herausgefordert, mal für euch selber das zu formulieren, warum bin ich denn gerne Christ? Und nehmt euch da so ein bisschen Zeit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kein Problem. Wir kontrollieren die Hausaufgaben nächstes Jahr im April. Bis dahin muss man es irgendwie hingekriegt haben. Nee, generell gilt ja für niemand und für nichts, das zu kontrollieren oder zu haben, sondern für sich selber mal zu formulieren. Also mal noch gar nicht daran zu denken, das an jemanden weiterzugeben, sondern vielleicht für sich selber mal zu überlegen. Und wenn man das mal versucht zu überlegen, zu verbalisieren, aufs Blatt bringt, vielleicht wird es dann auch ein bisschen konkreter. Und wenn man dann mal merkt, was hat man da eigentlich, vielleicht freut man sich dann auch selber ein bisschen mehr dran, an dem, was man eigentlich hat. Also vielleicht bringt es auch so ein bisschen Dankbarkeit und gute Laune in mein eigenes Herz, weil ich weiß, hey, darum bin ich gerne Christ. Und heute Abend, da würde ich gerne euch mit hineinnehmen in ein weiteres Thema, das uns damit verbindet, wie wir das Evangelium weitergeben wollen an andere Menschen. Und ich habe euch das gestern Abend gesagt, dass ich bei dieser goldenen Hochzeit war. Ich war da, habe mein Bestes gegeben, treue Anwesenheit, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit diesen Menschen, die mir gegenüber gesessen sind oder die dabei waren, die Jesus nicht kennen. Und dann kam diese Frage auf, okay, hey, warum bist du eigentlich da dabei? Warum bist du eigentlich da dabei? Und dann hatte ich dieses Fenster offen von ein paar Minuten. Und für mich war klar, okay, was erzähle ich jetzt? Und mir war wichtig, dass ich ein Stück von meinem Zeugnis erzähle, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und ich habe dann, da wurde es dann mucksmäuschenstill am Tisch und ich habe gemerkt, die anderen hören auch zu, dann war das ein bisschen spannend. Und dann habe ich gesagt, warum ich eigentlich da dabei bin, ich habe gesagt, weil ich wirklich tiefes Leben haben wollte. Und habe dann erzählt, wie ich eigentlich zum Glauben gekommen bin. Und habe dann gesagt, ich wollte tiefes und wirkliches Leben haben. Ich hatte eigentlich mit dieser Gottgeschichte nichts zu tun. Ich bin nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen und hatte mich ja dann mit 13 oder mit 14 verabschiedet von der Kirche und bin dann lange weg gewesen und bin dann eher so in die Heavy-Metal-Szene reingekommen und war dann so Heavy-Metaler, bis ich eigentlich 20 war. Und hatte lange Haare, schwarze Klamotten und so. Während der Woche habe ich meine Ausbildung gemacht und meine Sachen gemacht und am Wochenende war ich immer in der Rockfabrik in Ludwigsburg. Und das war so meine zweite Heimat. Und während dieser Zeit hatte ich meine Ausbildung hinter mir und habe dann meine Ausbildung abgeschlossen, war Landesinnungssieger und mein Betrieb, wo ich gearbeitet habe, hat gesagt, Mensch Ede, könntest du nicht Entwicklungsingenieur bei uns werden? Würde uns sehr freuen. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, gerne, mache ich sehr gerne. Ich war mit Leidenschaft Elektroniker. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich habe nur Realschule. Dann haben die gesagt, kein Problem, machst das Fachabitur nach, ein Jahr lang und gehst dahin. Und dann bin ich da hingegangen. Und mein Betrieb hat mich da unterstützt und habe dann in einem Jahr Fachhochschulreife nachgeholt, technisch. Und in der Zeit habe ich alte Freunde wieder getroffen von der Ausbildung und anderen Sachen. Und relativ am Anfang von dieser Zeit, da war ich auf dem Konzert hier in Böblingen, auf so einem Heavy-Metal-Konzert. Wenn du mich zu der Zeit gefragt hättest, hey Ede, wie geht's dir? Dann hätte ich gesagt, hammermäßig gut. Alles läuft genial in meinem Leben. Beruflich, privat, sportlich. Alles wirklich, wirklich hammermäßig genial. Und da bin ich auf dieses Heavy-Metal-Konzert gekommen, hier in Böblingen. Da gab es noch diese alte Halle, die ist irgendwann mal abgerissen worden. In der war dieses Konzert. Und zu diesem Konzert kam eine Band aus Amerika, das war die Hauptband, die hieß Testament. Und die haben da ihre neue LP vorgestellt und da gab es ein paar Vorbands und wir haben da uns eingegroovt und headgebangt und haben schon 4.000 junge Leute in dieser Halle Und dann kam diese Hauptband raus. Und da war es dann dunkel und auf einmal wurde es hell, da stand vorne die Band und der Leadsinger, der stand vorne und hat in die gröhlende, in die Menschenmenge, in die erwartende Menschenmenge reingegrölt, den Titelsong von ihrer neuen LP. Und der hieß Do You Wanna Die? Und dann stand er da vorne und hat reingeschrien, Do You Wanna Die? Willst du sterben? Und alle 3000 oder 4000 Heavy Metal Fans, yeah! Do you wanna die? Yeah! Do you wanna die? Yeah! Und als zum dritten Mal der Typ geschrien hat, da ist was passiert bei mir. Ich war so da, inmitten dieser Menge meiner Freunde und die anderen Leute und auf einmal haben die sich so wegbewegt von mir weg und ich stand so alleine da, so, die standen im Kreis rum und ich habe mich auf einmal von oben so gesehen. Und ich sehe mich von oben in so einem Augenblick und in dem Augenblick denke ich, hey, ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich will leben. Ich will nicht sterben. Und ich hatte so dieses kurze Gefühl, hey, ich will nicht sterben, ich will leben. Und dann ist das Ganze wieder zusammengegangen, das Konzert war zu Ende, es war so ein ganz surrealer Moment. Und nach diesem Konzert saß ich dann zusammen mit meinen Kumpels im Auto, wir sind nach Hause gefahren in so einem alten 1er Golf und sind nach Hause gefahren. Und dann frage ich meine Kumpels im Auto, hey, habt ihr das vorher ernst gemeint? Ja, was denn? Ja, wollt ihr wirklich sterben? Ach was, Ede, vergiss es, das war nur Spaß, trink dein Bier und vergiss es. Und ich habe mein Bierchen getrunken und habe es vergessen. Bis dann, 3 Monate später, mich einer meiner Freunde, mit dem ich Fachhochschulreife gemacht habe, zu seinem Geburtstag eingeladen hat. Und dann kam ich zu diesem Geburtstag, Samstagabends um 11 Uhr, ich hatte noch Bardienst bei mir im Fußballverein, kam um 11 Uhr an, schwarze Klamotten, roter Totenkopf, Neongrün vorne drauf, lange Haare, Ohrringe, kam zu dieser Geburtstagsparty, kannte keinen einzigen Menschen. Und dann war das so im Wohnzimmer, die hatten die Möbel rausgeräumt, da waren so Kisten auf dem Boden und dann gab es nur noch ein freies Kissen, habe ich mich da hingesetzt, habe ein Bier genommen, ein Stückchen Pizza, habe mich da hingesetzt und habe angefangen mit diesen Leuten da um mich zu rumquatschen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, die sind komisch drauf, die Typen. Bin dann zu meinem Freund hingelaufen und habe ihm gesagt, hey, was sind das für Typen? Wie sind denn die drauf? Ja, sagt der Ede, ich muss dir was sagen. Also das sind alles meine Freunde und ich bin vor so einem halben Jahr, da habe ich Gott kennengelernt. Und das sind alles Leute aus meinem Jugendkreis. Sage ich, okay, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und ich wollte dann wirklich gehen, ich dachte, okay, der Abend ist gelaufen, das war's. Wollte dann nach Hause gehen und dann hat er mich noch überredet, doch zu bleiben, nochmal ein Bierchen zu nehmen, nochmal ein Pizzastück und dann habe ich mich da doch nochmal hingesetzt und dann bin ich geblieben bis morgens um 4 Uhr und habe mit denen geredet über Gott und die Welt und das Leben und die anderen Dinge und irgendwas habe ich bei denen gemerkt. Bei denen ist irgendwas anders wie bei mir. Die hatten eine tiefere Lebensfreude. Die hatten eine größere Hoffnung für ihr Leben. Die hatten tiefere Freundschaften untereinander und die hatten einen größeren Halt im Leben. Und irgendwie haben sie das kommuniziert und irgendwie rübergebracht. Und es hat mich irgendwie begeistert, deren Art von Leben, die die hatten. Und wisst ihr, ich wollte leben. Ich wollte leben. Und genau das habe ich dort gefunden. Und deshalb bin ich bei diesem Gott, weil der wahres Leben schenkt. Deshalb bin ich da gerne dabei. Und dann saßen wir dann an diesem Tisch bei dieser goldenen Hochzeit zusammen. Bis dahin bin ich gekommen und dann haben die noch viele Fragen gestellt. Und dann ging das so hin und her und das war nochmal eine richtig schöne, fast eine Stunde, wo wir geredet haben über diese Dinge. Und ich habe sie darauf hingewiesen, wo es in ihrem Ort vielleicht jemand gibt, der auch die Bibel liest. Und war eine richtig coole Zeit. Und so habe ich versucht, einen Impuls in deren Leben reinzugeben. Warum bin ich gerne Christ? Aus meinem Leben heraus, ihnen versucht zu sagen, selbst wenn du lange nichts mit Gott zu tun hattest, egal wo du gerade gestanden bist, ob du Heavy Metaler bist oder wie die, so mit 50er überall tätowiert, ja, und gar nichts mit Gott zu tun haben, hey, du kannst trotzdem was mit Gott zu tun haben. So, das war meine Intention. Deshalb habe ich den Teil meines Lebens ihnen erzählt und ihnen gesagt. Und ich möchte heute Abend mit euch darauf einsteigen, dass egal welche Geschichte du hast, wir brauchen noch ein bisschen Steven, oder? Haben es gleich. Egal welche Geschichte du hast mit deinem Leben, egal welche Biografie Gott mit deinem Leben bisher geschrieben hat, wenn du bereit bist, das zu erzählen, weiterzugeben, warum du gerne Christ bist und wie das in deinem Leben sich abgespielt hat, dann will das Gott gebrauchen, dass andere dadurch irgendwie ihn kennenlernen. Du musst keine hammerkrasse Geschichte haben. Du musst nicht irgendwie jemanden umgebracht haben, kein Heavy Metal, du musst nicht in Drogen gewesen sein. Wenn Gott dein Leben erreicht hat, dann ist deine Biografie, deine Geschichte genug, um anderen was von dieser Liebe Gottes weiterzusagen. Ich habe diesem Abend diesen Titel gegeben, nicht sieben Typen von Evangelisten, sondern eher so dieses, deine Persönlichkeit, dein Stil ist gefragt. Jeder hat einen anderen Stil, eine andere Persönlichkeit, eine andere Geschichte, aber Gott kann jede einzelne gebrauchen und will jede einzelne gebrauchen. Dein Stil ist gefragt. Ich möchte, bevor wir über diese sieben Stile nachdenken, noch mal kurz über was anderes nachdenken. Mythen, die uns lähmen. Es gibt so ein paar Dinge, die uns lähmen, wirklich von unserem Glauben zu reden, uns aktiv darin einzusetzen. Und es gibt so vier Mythen, die ich so gesehen habe in unseren Kreisen und vielleicht auch teilweise bei mir selber, die uns lähmen, wirklich Zeugnis zu sein. Und die möchte ich kurz angehen. Der erste Mythos ist, Mensch, das Evangelisieren, das ist nur für Profis oder Verrückte. Also wenn man so ein bisschen in unsere Gemeindelandschaft reinguckt, okay, da gibt es so ein paar Profis, die machen das. Da gibt es ein paar Profis, die machen das. Das ist ja irgendwie Ulrich Pazani oder der Lutz Schäufler und dann so ein paar andere Profis noch. Und dann gibt es noch die Leute in der Gemeinde, die so ein bisschen verrückt sind. Die haben so ein bisschen einen an der Waffel und die stehen dann dahin auf dem Markt und verkaufen Waffeln. Oder verschenken die auch noch und versuchen da über Jesus zu reden, aber das schaudert nichts. Das ist so ein bisschen was für die Verrückten. So, die Profis oder die Verrückten. Und wisst ihr, das ist ein Mythos, der viel da ist, dass Evangelist oder evangelistisch sein kann man nur, wenn man irgendwie ganz professionell das macht oder wenn man so ein bisschen den Schuss nicht gehört hat. Also wenn man so ein bisschen neben sich steht und vielleicht auch keinen Respekt vor sich selber hat, so. Das ist so der Mythos. Deshalb machen es auch viele nicht. So. Die Wahrheit ist, und das sagt die Apostelgeschichte uns, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Also die Leute vom Hohen Rat, denen Jesus und Johannes Zeugnis gegeben, Petrus und Johannes Zeugnis gegeben haben, die haben gemerkt, diese beiden, die gehören zu keiner Riege von irgendwelchen Profi-Evangelisten, zu irgendwelchen Sadduzäern, von irgendwelchen Pharisäern, die gehören zu keiner theologischen Schule, zu keiner Denomination. Das Einzige, was sie gemerkt haben, hey, die waren irgendwie mit Jesus zusammen. Und obwohl sie keine Profis waren, haben sie furchtlos von Jesus geredet. Wisst ihr, und das ist die Wahrheit. Es gibt nur zwei Voraussetzungen, um evangelistisch sein zu können. Wirklich auch das machen zu können, effektiv. Die erste Voraussetzung ist, mit Jesus gewesen zu sein. Von Jesus zu lernen. Und die zweite Voraussetzung ist, mutig davon zu reden. Einfach loslegen. Du musst kein Profi sein. Ein bisschen verrückt schon. Aber das ist so wichtig. Gott, der will nicht nur irgendwelche Profi-Evangelisten, der will jeden von uns mobilisieren in der Gemeinde, wirklich jeden. Und das Potenzial von jedem, der mobilisiert ist, das Evangelium weiterzugeben, vielleicht auf seine Art, in seinem Kontext, mit seinen Leuten in der Art, dieses Potenzial ist so riesengroß, das übersteigt das Potenzial von vielen Profi-Evangelisten, würde ich mal sagen. Wenn du die Wahl hättest, A, zwischen 100 Euro jeden Tag für 52 Jahre Wenn du jeden Tag 100 Euro kriegen könntest, die nächsten 52 Jahre. Oder du könntest wählen, einen Cent und dann jede Woche das Doppelte von dem einen Cent für ein Jahr, 52 Wochen. Was von den beiden würdest du wählen? A oder B? Bitte? B. Du bist ein kluger Kerl. Ein echter Schwab. Wenn du 52 Jahre jeden Tag 100 Euro kriegst, dann hast du am Ende 1,898 Millionen Euro gekriegt. Das ist ein ganz schönes Sümmchen. Ja? Der Hammer ist allerdings, wenn du einen Cent wählst, wenn du einen Cent wählst für 52 Wochen, dann hast du am Ende gekriegt, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, ich habe sowas noch nie gesehen, 22 Billionen, 517 Milliarden, 998 Millionen, 136.000, die restlichen Zahlen, die kenne ich jetzt wieder, 842,84, das ist, was auf meinem Lohnzettel steht. Also, die... Das ist der Punkt. Du kriegst einen Cent am Anfang und dann jede Woche das Doppelte von dem einen Cent. Du hast am Ende so brutal viel Geld. Unterschätze nicht die Kraft, exponentieller Kraft eines Centes, den du kriegst. Jetzt, warum sage ich euch das? Ich habe heute Abend kein Seminar über wie mache ich schnell Geld und kein Pyramidensystem. Nein, ich will euch zeigen, was ist der Unterschied zwischen einem Evangelist und einem Jüngermacher. Stellt euch vor, ein Evangelist, der beste Evangelist der Welt, Gustavo Victoria. Der Gustavo Victoria, der gewinnt 100 Menschen an einem Tag für Jesus. 100 Menschen. Und das macht er 30 Jahre lang. Und dann gibt es einen anderen, einen Jüngermacher, der gewinnt für Jesus einen Menschen im Jahr und dem bringt er in diesem Jahr bei, wie er wiederum einen Menschen für Jesus gewinnen kann. Ja? So. Und die Leute leben jetzt parallel zueinander für 30 Jahre. Der Gustavo gewinnt in den 30 Jahren wirklich 1.095.000 Menschen. Das wäre krass. So. Der Jüngermacher, der gewinnt in dem Jahr 1.073.741.824 Menschen für Jesus. Wenn der Evangelist stirbt, dann hört die Aktivität auf. Wenn der Jüngermacher stirbt, geht es trotzdem immer weiter. So. Darum, unterschätze nicht die exponentielle Kraft deines Lebens. Es braucht nicht diesen Evangelisten, der die 100 Menschen gewinnt, obwohl es toll ist. Es ist vielmehr, dass Jesus sagt, jeder von uns soll sich einsetzen und es muss nicht viel sein, sondern eine Person pro Jahr, die wir gewinnen für Jesus, den wir wieder beibringen, jemand anderes für Jesus zu gewinnen. Das wäre doch mal ein Plan. Das war Jesus' Plan. Deshalb sagt er, hey, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also auch das, dass die wieder lernen, wie man Jünger macht, so wie ich es euch beigebracht habe, dass sie das auch lernen. Also die sollen nicht einfach nur zu Christen werden, sondern die sollen auch zu Jüngern gemacht werden, so wie ich euch zu Jüngern gemacht habe. Denn darin steckt die Kraft der Multiplikation, die sich ausdehnt, wenn jeder von uns sich einbringt. Und deshalb ist klar, das ist der zweite Mythos, das ist nicht nur dienstlich und offiziell, dass ich nicht nur, wenn ich einen Dienst habe, evangelistisch tätig zu sein und offiziell für die Gemeinde was mache, dass ich, auch wenn ich keinen Dienst in der Gemeinde habe, wenn kein Pastor mir die Hand aufgelegt hat und ich nicht ausgesandt worden bin auf ein Camp oder in eine Mitarbeiterschaft, ich trotzdem evangelistisch tätig sein darf, in dieser Welt, in meinem Umfeld, wo ich bin. In der Apostelgeschichte heißt es, die über das Land zerstreuten Christen, da gibt es eine Verfolgung, und die über das Land zerstreuten Christen, die dann raus mussten aus Jerusalem und verfolgt worden sind wegen ihres Glaubens, machten das Evangelium bekannt. Die haben keine Gemeinde nicht mehr gehabt. Die wurden verstreut und haben trotzdem überall vom Evangelium geredet. Gott hat dich berufen, hat dich begabt und befähigt. Dein Alltag ist sein Arbeitsplatz. Dein Alltag ist sein Arbeitsplatz. Dein Alltag ist der Platz, wo Gott durch dich arbeiten möchte in dieser Welt. Du brauchst nicht eine spezielle Berufung, einen speziellen Platz oder eine spezielle Segnung. Das muss auch nicht von der Gemeinde ausgehen. Wenn es in die Gemeinde zurückfließt, ist es super. Aber das muss nicht ausgehen davon. In einer meiner Gemeindegründungsarbeiten in Ecuador, da hatte ich mal eine Frau, die kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Pastor, Pastor, sage ich, ja, was ist denn los? Also sie geht jetzt seit ein paar Monaten immer ins Altersheim und macht da Andachten und versucht, diesen älteren Menschen zu helfen, ihnen zu helfen beim Essen und erzähle ihnen auch was von Jesus. Und es wäre doch mal richtig super, wenn wir als Gemeinde da auch mal was machen würden. Da gucke ich sie ganz ernst an und sag, ja, wir machen doch schon was als Gemeinde dort in dem Altersheim. Sagt sie, was, das wusste ich gar nicht, wer macht denn das? Na du. Dann war das vorbei. Sie ist dort. Du brauchst doch keine spezielle Sendung von einem Pastor oder sonst irgendetwas. Du bist dort, das ist Hammer, mach das, zieh das durch und erzähl den Leuten von Jesus. Das ist nicht nur einfach was Dienstliches oder Offizielles, sondern jeder kann das tun. Das Dritte, niemand interessiert sich. Niemand interessiert sich. Das ist auch so ein Mythos, der oft im Umlauf ist. Und den erlebe ich bei mir selber öfters. Die anderen sind nicht so, aber den erlebe ich bei mir selber öfters. Dass ich immer wieder denke, ich gucke Menschen so an, ich bin Menschen unterwegs und denke, ach, das interessiert die sowieso nicht, diese ganzen frommen Sachen. Und es ist ganz krass, ich bin immer wieder erstaunt, wenn das mal so ein bisschen einfließt oder rauskommt, wenn meine Tarnung fällt. Die Leute sind gar nicht so abgeneigt oder irgendwie dagegen oder blöd oder sonst irgendwas, sondern ganz oft ganz interessiert. Also wenn man generell ein netter, freundlicher Mensch ist, dann reagieren die wenigsten, wenn man ihnen das sagt, irgendwie komisch. Wenn man vorher schon komisch ist, ja, dann ist eine andere Geschichte, aber das ist ein anderes Seminar. So, Jesus sagt seinen Jüngern, die Ernte ist groß, die Ernte ist da. Es fehlen die Arbeiter, die das ausprobieren, die losziehen. Paulus, der steckt einmal in Korinth und in Korinth versucht das Evangelium zu predigen und keiner will zuhören. Keiner hat Bock, keiner hört auf ihn, niemand bekehrt sich und Paulus sagt, okay, dann gehe ich. Packt seine 7 Sachen ein und sagt, okay, eure eigene Schuld, ich habe es probiert, ich habe es versucht, ich gehe. In der Nacht begegnet ihm Gott in der Vision und sagt zu ihm, Paulus, bleib bitte da, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Du weißt es nur noch nicht. Die Ernte ist da. Da gibt es Leute, die das interessiert. Ich sage das manchmal und das muss ich mir selber immer wieder sagen, wenn du meine Mutter gefragt hättest, die heißt Rosemarie, wenn du die Rosemarie gefragt hättest, hey Rosemarie, wie geht's denn deinem Sohn, dem Ede, als ich so 20 war, Heavy Metaler, wie geht's denn dem? Dann hätte wahrscheinlich meine Mutter ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh, ich weiß auch nicht, was aus dem Kerl mal wird. Das war halt, ich war schon gut in meinem Beruf, aber Wochenende war dann immer so, doch ein bisschen andere Sachen, wo meine Mutter dann nicht so wollte. Alkohol, Fußball, Frauen, andere Sachen, das war einfach vieles daneben und meine Mutter wäre wahrscheinlich verzweifelt gewesen. Und wenn du mich angeguckt hättest, hättest du gedacht, okay, da muss viel passieren, dass der zu Jesus kommt. Das hätte keiner gedacht. Ich selber habe es ja auch nicht gedacht. Dass Gott mich anspricht auf so einem Heavy-Metal-Konzert und irgendwas in mein Leben hineinpflanzt, dass ich leben will und diese Sehnsucht nach diesem Leben da ist und dann ich mit diesen Christen zusammenkomme. Das hat man nicht geplant, das hat man nicht gemacht. Da muss viel passieren, dass deren Interesse darin hat. Ja, da muss viel passieren, da muss Gott ein Wunder tun. Aber da war's. Und darum geht's. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle, wo wir dann rangucken und denken, oh, da muss viel passieren. Ja, da muss immer viel passieren. Aber das ist, was Gott machen kann. Wer hätte das von der Frau im Jakobsbrunnen gedacht? Von Zachäus? von Paulus. Von mir kein Mensch. Niemand. Die sind da, Gott arbeitet, Gott ist am Wirken mit seinem Heiligen Geist, am Vorbereiten, am Reinreden, am Reinwirken. Wir dürfen nicht denken, Leute haben nicht Interesse und Gott ist nicht am Wirken. Gott fängt nicht erst an zu wirken in Menschen, wenn wir kommen. Der fängt schon lange vorher an, der kann so ein Heavy-Metal-Konzert gebrauchen, um in mein Leben reinzureden und einen Hunger in mein Leben hineinzubringen nach Leben. Und wir kommen und ernten, weil da was reif ist für die Ernte. Also es gibt Menschen, die haben Interesse. Deshalb lasst uns nicht abbringen. Und dann das letzte, der letzte Mythos, und da will ich dir den Rest meiner Zeit verbringen, es gibt nur ein richtiges Modell, wie man das machen kann. Du musst auf die Straße und Leuten so sagen, sie gehen in die Hölle. Du musst Straßeneinsätze machen. Ich habe das auch schon gemacht, in meiner Jugendzeit viel Straßeneinsätze gemacht, überall unterwegs gewesen, in Stuttgart, in vielen Städten, in Deutschland, in Österreich unterwegs gewesen. Tolle Zeiten, Hammerzeiten und finde es richtig. Aber zu sagen, es ist nur das einzige Modell, das es gibt und du musst so sein, damit du evangelistisch unterwegs sein kannst, das lähmt ganz viele, die das nicht können. Ich war neulich mal wieder auf dem Straßeneinsatz dabei. Wo musste ich mich überwinden, auf Menschen zuzugehen? Gar nicht mehr meine Art. Früher habe ich nie Probleme damit gehabt, irgendwie auf der Straße wildfremden Menschen irgendwas voll zu quatschen. Hatte keine Probleme damit. Heute, ich bin eine halbe Stunde in irgendeiner Seitenstraße gestanden und habe gebetet. Herr Jesus, mach mich ein bisschen mutiger. Diese jungen Leute sind alle da draußen und du hockst hier rum. Geh mal hin. Jesus, schenk mir Kraft. Oh, und dann nach einer halben Stunde habe ich mich rausgetraut. Also, aber das ist manchmal dieses Problem. Die einen sagen, ja, du musst von Haus zu Haus gehen. Die anderen sagen, ja, nee, irgendwie, du musst so Gästegottesdienste machen. So das eine Modell. Und das eine Modell ist es dann, was es ist. Dann musst du Pro-Christ machen oder True Story oder Hoffnungsfest, wie auch immer das heißt. Und das ist das eine Modell. Und das ist ein großer Mythos meines Erachtens nach, die vor allem den einzelnen Christen da drin lähmen, seine Berufung für den Alltag ernster zu nehmen und auch immer nochmal andere Modelle zu durchdenken. Ich habe mal ein kleines Experiment. Was haben diese Produkte denn gemeinsam? Sind Lebensmittel, Dankeschön. Bitte? Die muss man alle öffnen, um dann den Inhalt irgendwie ranzukommen. Jetzt kannst du aussuchen, welches du am liebsten willst. Ja? Ich weiß schon, was die Riege da drüben am liebsten will. So, die muss man alle öffnen. Und jedes von diesen Produkten braucht einen anderen Öffner. Außer man ist Maurer, da kriegt man alles mit dem Meterstab auf. Aber im Normalfall hat man für jedes dieser Produkte einen anderen Öffner. So, und wisst ihr, das ist der Punkt, auch bei Menschenherzen. So viele Menschen es gibt, so viele Geschichten gibt es, wie Gott Herzen anrührt, öffnet und erfüllt. Nicht für jeden Menschen ist derselbe Öffner das Richtige. So viele Menschen es gibt, so viele Geschichten gibt es, wie Gott Herzen anrührt, öffnet und erfüllt. Oh, sorry. So viele Christen es gibt, so viele Geschichten gibt es, wie Gott Leben rettet, verändert und gebraucht. Es gibt keine zwei gleichen Geschichten. Ich bin jetzt schon 30 Jahre da dabei und ich frage, wenn ich mit Christen unterwegs bin, ganz oft, hey, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie ist das passiert in deinem Leben? Wie hat es funktioniert? Und ich habe mir so viele Geschichten angehört, wie Gott Menschen angerührt hat, bewegt hat und wie sie zum Glauben gekommen sind und welche Leute damit Einfluss genommen haben. Keine zwei Geschichten sind gleich. So viele verschiedene Öffner, die Gott gebraucht hat, jeden Einzelnen irgendwie auf eine andere Art anzusprechen. Und da ist es doch hirnrissig zu sagen, es gibt nur ein Modell. Nein. Es gibt viele Methoden, Modelle, die Gott gebraucht, so viel mehr. Ich habe 7 mitgebracht. 7. Einfach die ich gefunden habe im Neuen Testament. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, ich will mal diese 7 ansprechen. Das erste Modell, das es gibt, das nenne ich das Modell der offenen Konfrontation. Modell der offenen Konfrontation. Das ist so ein bisschen Ulrich Parzani oder in der Bibel Petrus. Petrus am Pfingsten steht auf und seinen Landsleuten, die da vor ihm stehen, denen knallt er vor den Latz. Die ganze Wahrheit, haut es denen rein, das alte Testament, ding, 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 und sagt ihnen dann am Ende, ihr habt den Messias gekreuzigt. Ihr habt den gekreuzigt. Der konfrontiert dich so krass mit der Wahrheit, das gibt einen Himmel und eine Hölle und du gehst verloren. Langsam, langsam, Petrus, langsam. Aber der Petrus ist genau so, der offene Konfrontation. Ihr habt den Falschen gekreuzigt. Das ist für mich Uli Parzani. Predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Bring das Wort rein, predigt das. Diese Menschen sind meistens zuversichtlich, mutig, direkt, kommt zur Sache, hat eine klare Überzeugung und eine hörbare Stimme. Das ist so Ulrich Parzani, Paul Woscher und Wolfgang Mayer. Wolfgang Mayer hat mit mir Theologie studiert und wir waren zusammen, wir sind irgendwo hingefahren, zur Jahresende auf eine Freizeit gemeinsam und wir waren mit seinem alten Auto unterwegs auf der Autobahn, wo auch immer wir hingefahren sind. Wir sind gar nicht weit gekommen auf der Autobahn, ist sein Auto kaputt gegangen. Bag, da stehen wir. Mitten auf der Autobahn, fahren raus und er hatte zum Glück irgendwie ADAC-Dings, ruft den Typ an, es war so brutal kalt, mich hat es so brutal gefroren. Und dann irgendwann mal kam der Typ vom ADAC, der Engel, der gelbe Engel, stellt sich dahin, merkt, das Auto kann man nicht mehr reparieren und lädt dann das Auto hinten drauf und wir sitzen vorne in der Kabine in seinem LKW drin. Endlich dachte ich, warm, war es richtig schön warm. Und Wolfgang Mayer war Petrus hoch zwei. Wolfgang Mayer war der Typ von Menschen, der hatte immer eine Ledertasche dabei. In der Ledertasche gab es immer mindestens seine Bibel und noch drei Bibeln zum Verteilen, 15 Traktate in allen verschiedenen Sprachen. Und egal, wo er hingekommen ist, beim Friseur, im Laden, wo auch immer, Jesus war immer da. Und dann saßen wir in diesem LKW. Ich bin so ganz langsam wieder zu mir gekommen und ich merke, der Wolfgang Mayer sitzt neben mir zwischen dem Fahrer und mir. Und ich merke schon, von dem, wie er mit dem Fahrer redet, jetzt kommt's gleich. Und ich denke, halt die Klappe. Wenn der uns jetzt rausschmeißt, weil du von Jesus erzählst, dann bist du schuld, wenn ich erfriere am Straßenrand. Halt die Klappe, sei doch mal einmal ruhig, bitte nett. Er hat sich nicht dran gehalten. Im nächsten Augenblick geht's los, fängt an über Jesus zu reden und Himmel und Hölle und Errettung und der haut das ganze Ding raus. Ich saß nur daneben, habe mich so ein bisschen geschämt. Dachte ich, hoffentlich schmeißt er uns nicht raus. Hoffentlich schmeißt er uns nicht raus. Aber die haben ein gutes Gespräch gehabt. Und ich weiß nicht, ob das angebracht war oder nicht angebracht in der Situation. Ich weiß nur, das war dem seine Art. Das hat er einfach gemacht. Der hat es durchgezogen. Der hat immer wieder, egal wo er war, Leute offen konfrontiert, wie so ein Petrus. Die Lieblingsfrage dieser Menschen ist, wenn du heute Nacht sterben würdest, wo würdest du die Ewigkeit verbringen? Wow. Offene Konfrontation, die Leute gibt es. Es gibt noch ein zweites Modell. Ich nenne sie das Modell der intellektuellen Überzeugung. Das ist so ein bisschen Paulus. Paulus auf dem Areopag. Paulus auf dem Areopag steht da, erklärt diesen Griechen, diesen gebildeten Menschen, hey, denkt doch mal logisch nach. Wir haben einen Schöpfer, wir müssen irgendwo herkommen, Ursprung, theologisches Argument, philosophisches Argument. Hey, es muss doch irgendwie einen Gott geben, da muss doch irgendwo Gerechtigkeit herrschen. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, Gerechtigkeit zu schaffen, gibt ein Kreuz und diese ganzen Dinge. Der argumentiert mit ihnen. So ein bisschen philosophisch, theologisch, naturwissenschaftlich, bringt diese Dinge rein, bringt Quellen von ihren Gebildeten, um das auch zu verifizieren, dem irgendwie Rückhalt zu geben, damit die sagen, ja, ja, und dann konfrontiert er sie mit dem Evangelium. Aber er macht es über intellektuelle Überzeugung. Er bringt Argumente dafür. Der Lieblingsvers von solchen Menschen ist, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. Das sind meistens logische Menschen, analytische Menschen, wissbegierige Menschen, die gerne diskutieren und eine gewisse Klarheit haben. Wir kennen vielleicht heute die Menschen wie Werner Gitt, C.S. Lewis, Tim Keller oder solche Menschen, die damit unterwegs sind. Die Lieblingsfrage solcher Menschen ist ganz oft, oh. So, kriegen wir es hin. Was denkst du, was ist der Mensch? Woher kommt er? Für was existiert er und wo geht er hin? Das ist die Lieblingsfrage. Gleich Weltanschauung. Diese drei wichtigsten Fragen. So, diese Menschen gibt es, die das haben, intellektuelle Überzeugung, die darin gerne lesen, weiterarbeiten, denken. Wirklich der vielleicht bekannteste ist Lennox aus Großbritannien und Tim Keller aus den USA, zurzeit bei uns in Deutschland. Das dritte Modell, persönliche Gotteserfahrung. Ich habe mal den Ernst Vater draufgenommen. Persönliche Gotteserfahrung. Das ist dieses Modell, das ist Johannes Kapitel 9, kann man den finden. Da wird einer, der von Geburt an blind war, von Jesus sehend gemacht. Und die Pharisäer regen sich auf, dann regen sie mit den Eltern. Ja, war der wirklich blind von Geburt an? Stimmt es wirklich? Und hat dieser Jesus ihn sehend gemacht am Sabbat? Das kann doch nicht sein. Und dann kommen sie zu diesem Blinden, der jetzt sehend ist, und sagen, hey, wer hat dich sehend gemacht? War das Jesus? War das der Messias? Und der Typ, der sagt, ich habe keine Ahnung, wer das war. Das Einzige, was ich weiß, ist, vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen. Frag mich nicht nach irgendwelchen philosophischen Argumenten über diesen Glauben, frag mich nicht nach irgendwelchen Indizien, ich habe keine Ahnung davon. Das Einzige, was ich weiß, vorher und jetzt, der hat irgendwas in meinem Leben bewegt. Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, eine persönliche Gotteserfahrung, die so tief war, so krass war, so mein Leben verändert hat. Das ist, was ich weitererzählen kann. Der Lieblingsvers dieser Menschen ist 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Das sind meistens Menschen, die gut erzählen können, einfühlsam sind, empathisch, die Gottes Schönheit im Alltag sehen und lebensnah sind. Deren Lieblingsfrage ist, das kann ich gut verstehen. Weißt du, was mir die Tage passiert ist? Das sind so Menschen wie Ernst Vatter, Michael Stahl, Corrie ten Boom oder meine Nachbarin, die Anne. Meine Nachbarin, die Anne, das ist so ein Mensch. Die ist so der Hammer. Wenn du mit der unterwegs bist, dann kannst du nur merken, die Frau ist mit Gott unterwegs. Und die redet immer über Gott. Für die ist Gott kein Wort, das sie aus ihrem Wortschatz irgendwie gestrichen hätte, weil es ihr peinlich ist, sondern das ist einfach drin in allem. Meine Frau erzählt immer, wenn sie so mit uns redet, ist klar, wir sind ja eh Christen, so untereinander, das ist ja gar kein Problem, aber selbst wenn die mit Nicht-Christen zusammen ist. Bei uns in der Nachbarschaft, wir sind so 6, 7, 8 Häuser, bei uns in der Nachbarschaft um so eine Wendeplatte rum und da treffen sich die Frauen so alle 6 bis 8 Wochen so nachmittags zum Kaffee trinken. Einfach so, kein Grund, ich hoffe, sie trinken Kaffee. Die treffen sich einfach zum Kaffee trinken und zum Quatschen. Ja, was läuft bei den Kindern, Enkelkindern und so diese ganzen Sachen. Und meine Frau kommt immer nach Hause und meine Frau ist jetzt nicht so die Smalltalkerin, die braucht ja immer so ein bisschen und dann hat sie vielleicht mit einer Frau ein tieferes Gespräch geführt, aber so in der Gruppe, so mit 10 Leuten, das ist nicht so ihr Ding, die... Aber dann hat sie so Gespräche und die sagt immer, wow, die kommt immer ganz begeistert nach Hause, weil die Anne, das gefällt ihr, wie die Anne einfach erzählt und dann meine Tochter hat einen Studienplatz gehabt da unten und dann haben wir da eine Wohnung gesucht und Gott hat uns geholfen, da eine Wohnung zu finden und da war das und Gott hat das gemacht und Gott hat das gemacht und Gott hat das gemacht und da ist Gott überall einfach dabei. Die quatscht es einfach raus, warum Gott für sie wichtig ist, haben sie da gebetet, dann ist das passiert, dann haben sie das gemacht und das ist dann so gegangen, das ist dann so gegangen, Gott, überall dabei. So, da ist Gott im Alltag dabei. Das sind diese Typen von Evangelisten, die diese persönliche Gotteserfahrung, die sie haben, einfach und gerne weitergeben. Im normalen Gespräch. Für das Modell, ich nenne es gehaltvoll abhängen. Also gehaltvoll abhängen, das finde ich eine coole Sache. Gehaltvoll abhängen, Matthäus Kapitel 9, da gibt es einen Typ, der heißt Matthäus. Und dieser Matthäus, der kommt zum Glauben an Jesus Christus. Der war Zöllner, Oberzöllner. Jesus beruft ihn in seine Nachfolge. Und der Matthäus, weil er Oberzöllner war, hat er ganz viele Kumpels, die sind alle Zöllner. Und er sagte sich, hey, wie mache ich denn das, dass die irgendwie diesen Jesus kennenlernen? Und seine Idee ist, hey komm, ich bin jetzt nicht der super Evangelist, die zu konfrontieren. Ich weiß nicht, ob das für unser Business-Ding da später gut ist. Intellektuell habe ich noch zu wenig drauf. Einfach so von Gott zu quatschen. Ich mache was ganz anderes, nämlich ich hänge mit denen gehaltvoll ab. Ich mache eine Party, lade die alle ein, meine Kumpels, und dann lade ich noch meine ganzen neuen christlichen Kumpels ein und bringe die zusammen. Wir haben eine Liveband da, gutes Essen, gutes Trinken. Und mein Gebet ist irgendwie, dass die während dieser Party irgendwie zusammenkommen, sich kennenlernen, quatschen und dass da irgendwie gute Gespräche aufkommen. Also das sind diese Typen. Hey, komm, wir machen was zusammen. Komm doch mit. Ja? Das sind so die Typen, die sagen, hey, Lieblingsvers, ich bin allen alles geworden, um einige zu retten. Die machen alles mit, um irgendwie mit Nichtchristen gehaltvoll abhängen zu können. Ob das Sport ist oder Schach oder ist auch Sport. Also die egal was es ist, Hauptsache mit Christen, mit Nichtchristen irgendwie gehaltvoll abhängen. Irgendwie unterwegs sein mit denen. Denen ihre Lieblingsfrage ist, hast du schon was gegessen? Komm, wir gehen was essen. Was macht dir am meisten Spaß? Mountainbiken, hey, dann gehen wir Mountainbiken. Schwimmen, dann gehen wir schwimmen. Hey, Schachspielen, dann spielen wir Schach. Einen Film gucken, dann gucken wir einen Film. Popcorn-Mampfen dabei, okay, da bin ich auch dabei. Die wollen einfach gehaltvoll ab und die organisieren das dann auch. Die sind meistens Leute, die gute Unterhalter sind, gastfreundlich, personenorientiert, opferbereit, weil es ja manchmal auch was kostet, die Leute einzuladen. Die sind anpassungsfähig, die sind offen und nutzen das als ein Modell, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Gehaltvoll abhängen. Fünftes Modell. Modell der freundlichen Einladung. Klar, das gehört überall so ein bisschen hinein, aber die gibt es. Ich dachte, der Uli Stein gefällt euch so ein bisschen. Schreib auf die Einladung, dass du selber kochst, dann kommen nicht so viele. Okay, das ist so das Risiko. Die Frau versucht es jetzt noch ein bisschen zu verarbeiten, wie man sieht. Sie reagiert noch nicht emotional drauf. Aber freundliche Einladung. Es gibt in der Bibel so eine Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 4. Da ist diese Frau am Jakobsbrunnen und diese Frau am Jakobsbrunnen, die begegnet Jesus. Und diese Frau, die bekommt auf einmal dieses lebendige Wasser umsonst und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Sie hat ihr ganzes Leben lang bis dahin die wahre Liebe gesucht. Annahme, ehrlich sein, ohne abgelehnt zu werden. Ehrlich sein, gekannt zu sein und nicht abgelehnt. Sie hat 5-mal schon geheiratet und hat dort die Liebe gesucht, die Annahme gesucht, dieses Gegenüber, wo sie ganz ehrlich sein kann und ganz geliebt. Und immer ist es frustriert worden. Wir wissen nicht warum, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es an jemand spurlos vorbeigeht, wenn man 5-mal das versucht hat und 5-mal ist es gescheitert. Und jetzt gerade hat sie irgendeinen Lover, mit dem lebt sie zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und Jesus kommt in ihr Leben hinein und erzählt ihr was von diesem lebendigen Wasser, das den Durst stillt, ihren Durst stillt. Das ist sein Zugang zu der Frau. Dieses kurze Fenster, das sich öffnet, Jesus nutzt das. Und dann kommt diese Frau zum Glauben, nimmt Jesus in ihrem Leben auf, wie auch immer das man theologisch ausdrücken möchte. Die kommt zum Glauben, die wird Jesus Nachfolgerin, begeistert von ihm in ihrem Herzen. Und dann tut sie etwas. Sie rennt zurück ins Dorf, in ihr Dorf und lädt die ganzen Leute ein und sagt, hey, komm mit, kommt mit. Da draußen ist einer, das ist der Hammer. Der kann euch was geben, was niemand sonst, komm mit. Jetzt komm mit. Was? Komm, du hast keine Zeit. Komm doch mit. Hey, du musst es jetzt machen. Ich laufe noch mal kurz die Straße runter. Wenn ich wieder zurückkomme, dann nehme ich dich mit. Du musst mitkommen. Sei dabei. Die lässt nicht locker. So eine ist es. Und dann kommt das ganze Dorf raus. Und weil diese Frau die eingeladen hat Und dann predigt Jesus ihnen, die reden mit Jesus und dann kommen viele von denen zum Glauben. Und dann sagen welche von denen, das steht da im Johannesevangelium, hey, jetzt glauben wir auch an Jesus. Am Anfang sind wir nur mitgekommen, weil du uns eingeladen hast. Aber jetzt glauben wir für uns selber. Versteht ihr? Das ist eine tolle Möglichkeit. Das ist auch ein Modell der freundlichen Einladung. Der Lieblingsvers, Lukas 14, und der Herr sprach zu dem Knechte, geh hinaus auf die Wege, an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Mir gefällt es, nötige sie hereinzukommen. Versteht ihr? Das sind Menschen, die überzeugt sind, informiert, ausgerüstet, kontaktfreudig und mitreißend. Die wissen immer, was ist los in der Gemeinde. Und haben von allen Gemeindeveranstaltungen immer Flyer. Die haben die Telefonnummern von allen gespeichert, WhatsApp, alle Kontakte da. Und wenn sie jemandem eine Einladung gegeben haben fürs Frauenfrühstück oder Erziehungsnachmittag oder sonst irgendetwas, dann WhatsAppen sie einen Tag vorher nochmal, hey, denk dran, morgen, ich komme kurz vorbei, vergiss es nicht. Hey, würde mich freuen, dich morgen zu sehen. Hey, in einer Viertelstunde geht's los, bist du dabei? Solche Leute sind es, die du dir nicht wünschst, wenn du nicht dahin gehen willst. Aber die manche brauchen, damit sie dahin gehen, weil sie vielleicht sonst nicht loskommen. Und die laden freundlich ein und sind hinterher. So wie diese Frau. Lieblingsfrage, wusstest du schon, dass es da was Ideales für dich gibt beim nächsten Gemeinde, Jugendkreis, Freizeit, Frauenfrühstück, hey, da gibt's was Ideales. Hey, da kommt jemand zu uns, komm mit, da für deine Ehe, Hammer. Hey, das für dich, komm, sei dabei, da schick deine Kids aufs Zeltlager. Freundliche Einladung, überall dabei. Ein Modell, so wie die Frau vom Jakobsbrunnen. Und durch sie glauben Menschen. Sechstes Modell, tätige Nächstenliebe. Apostelgeschichte 9, 36 bis 39. Da stirbt diese Tabitha. Und die hat für alle Kleider gemacht, für die Witwen und sowas. Und die trauern um sie. Und durch sie sind diese Witwen näher an Gott rangekommen und am Ende zu Jesus. Und das ist das Krasse. Also das sind Menschen, die gerne zupacken, die praktisch sind, die geduldig sind, die lösungsorientiert sind, die Arbeit sehen, die fleißig und organisiert sind. Vielleicht so ein bisschen die Georg Müllers, die ein Waisenhaus gründen. Vielleicht so diese Klaus-Dieter John, die ein Krankenhaus gründen in Peru, aber auch ganz persönlich. Für uns, auch Leute von hier, so ein Heinz und ein Gerhard, die ich jetzt persönlich kenne, die zu uns nach Ecuador kommen, da mithelfen, praktisch sich einsetzen, dass irgendwie Menschen zu Jesus finden. Und wahrscheinlich noch viele von uns haben diese Möglichkeiten, sich einzusetzen, praktisch zu helfen, dass andere diese Liebe Gottes sehen. Lieblingsvers, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sorry. Das ist was da. Technik, die nicht begeistert. Lieblingsfrage, kann ich dir behilflich sein? Ganz einfaches Modell des Helfens beim Nachbarn, bei anderen Dingen, Menschen, die unterwegs sind. Siebtes und letztes Modell, erbauende Lektüre. Erbauende Lektüre. Ganz krass. Im Neuen Testament gibt es zwei große Bücher, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Beide von einem Mann geschrieben, nämlich dem Lukas, machen ungefähr 35% des Neuen Testamentes aus. Zwei Bücher. Und beide Bücher wurden geschrieben von Lukas für einen Mann, Theophilus. Wahrscheinlich ein römischer Hauptmann, Gelehrter, römischer Staatsoberhaupt, der höheren Ranges war. Und jetzt Lukas ihm erstmal das Evangelium schreibt, damit er glaubt, wer Christus ist, und ihm dann die Apostelgeschichte schreibt, damit der Typ weiß, wie die Geschichte von Jesus weitergeht, und er überzeugt ihn durch die Apostelgeschichte, dass man überzeugter Römer bleiben darf und man kann Christ sein. Also Christ sein und Römer sein, loyal zum römischen Reich zu sein und das Christ sein, widerspricht sich nicht. Das will Lukas in der Apostelgeschichte aufzeigen, dass Paulus und die anderen Christen nie verurteilt worden sind von den Römern. Das Christentum ist nicht gegen die römische Herrschaft, überhaupt nicht. Und der Lukas schreibt es extra diesem Theophilus. Zwei ganze Bücher schreibt er ihm. Für einen einzigen Menschen. So ein Riesending. Er sagt, das könnte sie interessieren. Und schreibt ein Buch und schreibt ein Zeugnis darüber. Zwei ganze Bücher für einen einzigen Menschen, damit er zum Glauben kommt und im Glauben bleibt und davon überzeugt ist. Lieblingsvers von Paulus: Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Die Menschen lieben Bücher, evangelistische Bücher vor allem, im Weitergeben für andere, die noch nicht Christen sind. Jesus, unser Schicksal, ja, das geben die weiter, so oft sie können. Ja. CDs, Aufnahmen, Podcasts, was auch immer heute möglich ist, die sagen, hey, da gibt's doch was zu lesen. Die Lieblingsfrage: Kann ich dir was zum Lesen dalassen? Kann ich dir was zum Lesen dalassen? Auch das, erbauende Lektüre, Traktate, Bücher, Sachen, Leuten mitgeben, empfehlen, CDs vorbeibringen, Aufnahmen, empfehlen, Links weiterschicken, dass sie sich Dinge anhören. Einer meiner Mitstudenten, als wir Theologie studiert haben, der war knapp an die 40, als er angefangen hat, mit mir zu studieren. Und der und seine Frau sind fast zur gleichen Zeit zum Glauben gekommen. Die waren absolut überzeugte und praktizierende Esoteriker. Die haben im Schwarzwald, irgendwie im tiefen Schwarzwald, so eine Hütte gemietet und haben die bewirtet über den Sommer für die Wanderer und haben den Rest ihrer Zeit so, was auch immer so Esoteriker tun, so dynamisch, biologisch, alle möglichen Sachen gemacht und waren komplett voll überzeugte Esoteriker. Und dann kamen an einem Tag an diese Wanderhütte ein amerikanisches Pärchen vorbei, die waren Christen. Und die haben sich dann dahingesetzt, haben was gegessen und haben mit denen angefangen zu reden, weil er da bedient hat, und haben so ein bisschen diese Esoterik-Sachen da gesehen, die da überall verteilt waren, haben mich drauf angesprochen. Und dann kam raus, ja, die sind Esoteriker, haben davon erzählt, und die beiden wollten quasi zu Esoterikern machen. Und die beiden haben dann gesagt, ja, sie haben eine größere Kraft wie das, was sie haben, viel größere Kraft. Sie sind eher verbunden mit dem Universum als sie. Und sie brauchen dafür keine Steine, sondern einfach nur eine ruhige Minute. Ja, was das denn wäre? Und dann haben die angefangen, denen von Gott zu erzählen. Und haben denen von Gott zu erzählen, wie diese viel größere Kraft im Universum, mit der sie verbunden sind. Sie brauchen keinen Guru oder irgendwelche Steine oder 3000 Euro für ein Seminar. Nein, einfach nur ein stilles Kämmerchen, wo man beten kann, Bibel lesen und in Kontakt zu sein mit dieser höheren Kraft. Und wie auch immer sie bereit waren, sie haben denen zugehört. Und dann, als die Amerikaner gegangen sind, das Ganze hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, dieses Gespräch, haben sie gefragt, hey, können wir euch was zum Lesen über diesen christlichen Glauben schicken? Ja, ja, haben die gesagt. Dann sind die gegangen. Keine Woche später kam das erste Paket mit zwei Büchern über den christlichen Glauben. Keine 4 Wochen später kamen die nächsten zwei Bücher über den christlichen Glauben. Und so hat dieses Ehepaar für die nächsten 6 Monate jeden Monat denen zwei Bücher geschickt. Und die haben angefangen zu lesen und haben gelesen und gelesen. Und nach 6 Monaten sind die auf die Knie gegangen, haben gebetet, haben alles verbrannt, alles gelassen und haben Theologie studiert. Einfach nur durch Literatur. Wie Menschen zum Glauben kommen. Auf die krassesten, genialsten Art und Weise. Und ich könnte euch den ganzen Abend erzählen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, aber das will ich ja nicht, ich will eigentlich abschließen. Wenn es diese 7 Modelle gibt, und es gibt ja noch mehr, und die vermischen sich so ein bisschen, habt ihr gemerkt, auf das richtige Zusammenspiel kommt es an. Den passenden Schlüssel, den passenden Öffner für die passende Dose, Flasche oder was auch immer der andere ist, dieses Bild nochmal im Kopf zu haben. Der passende Schlüssel. Es gibt so ein Multitool, um Menschen zu erreichen. Und dieses Multitool nennt sich Gemeinde. Versteht ihr? In der Gemeinde sind ganz viele verschiedene Typen hier zusammen. Jetzt könnte man einen Test machen, welches Modell seid ihr, welcher Typ seid ihr von diesen 7 und dann mal ein bisschen auswerten. Aber hier in der Gemeinde kommen wahrscheinlich ganz viele Typen von diesen Modellen zusammen, und Am besten funktioniert es natürlich, wenn alle zusammen wirken, weil jeder hat was beizutragen. Der mit der offenen Konfrontation, der bewirkt, dass der andere endlich handelt. Die intellektuelle Überzeugung spricht den Verstand an. Die persönliche Erfahrung, die identifiziert sich mit jemandem, weil er eine persönliche Erfahrung gemacht hat. Das gehaltvolle Abhängen spricht die Gefühle an sich, das Wohlfühlen, mit hineingenommen zu sein. Die freundliche Einladung schafft Zugehörigkeit. Die tätige Nächstenliebe stillt Bedürfnisse, wo der andere Liebe ganz wichtig spürt. Und die erbauende Lektüre gibt dem anderen Zeit, Geduld, die Dinge nachzudenken, sich durchzulesen und anzupassen für sein Leben. Und wisst ihr, es braucht meistens nicht nur einen Schlüssel, um eine Person irgendwie zu öffnen, sondern viele gleichzeitig. Von verschiedenen Seiten, verschiedene Menschen. Deshalb ist es so wichtig, auch Nichtchristen so früh wie möglich, wenn es möglich ist, in die Gemeinschaft anderer Christen mit hineinzunehmen. Denkt nicht, oh, das ist meiner, den muss ich öffnen, sondern lasst der andere mit dazu wirken. Am Ende ist es egal, durch wen der zum Glauben kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer, dass er zum Glauben kommt, wenn der andere mit anderen Modellen noch dazukommen. Ich erzähle euch jetzt, wie ich zum Glauben gekommen bin, noch zu Ende. Ich war am Abend an dieser Geburtstagsparty und da gab es so 2, 3 Leute, die haben aus ihrem Leben erzählt. Die hatten dieses Modell persönliche Erfahrung und haben darüber frei gequatscht. Und wer Jesus für sie ist, mir war das fast ein bisschen zu viel, aber es war trotzdem leidenschaftlich und cool, ich fand es nett. Und dann gab es da so ein paar, die hatten so dieses, hey, dieses freundliche Einladung. Die haben gesagt, hey, am Samstag, da haben wir Jugendkreis, komm doch da vorbei. Jeden Samstag. Das ist super, das ist der Hammer, das ist genial, das ist gigantisch, da sind ganz viele junge Leute und dann singen wir da, wieder singen, okay. Gute Zeit. Und die haben mich super freundlich eingeladen. Und während der Woche, mein Kumpel hat nochmal gesagt, hey, komm doch am Samstag in den Jugendkreis. Und tatsächlich, ich habe angefangen, in den Jugendkreis zu gehen. Das war nicht cool. Das war so viel zu lange Bibelarbeit, habe nichts verstanden. Die Musik war so feminines Zeug da. Es war absolut daneben meines Erachtens nach. Aber cool war die Gemeinschaft danach. Die sind danach gehaltvoll abgehangen. Jeden Samstag war nach dem Jugendbund, ist man noch irgendwo nach Hause gegangen zu dem oder zu dem oder zu dem oder war noch unterwegs, irgendwo in der Kneipe gesessen, hat ein Bier getrunken, hat geredet über die Sachen des Lebens, die Dinge, die man am Abend gehört haben oder hat einen Spieleabend gemacht. Das ging meistens bis morgens um 2. War Samstagabend, so war das kein Problem. Es ging meistens bis morgens um 2, gehaltvoll abgehangen, eine gute Gemeinschaft gehabt, einen mit hineingenommen. Und dadurch habe ich immer mehr Fragen bekommen. Und ich wollte wissen, hey, was habt ihr in eurem Leben? Das sagen die mir Jesus. Und ich sage, Jesus ist nicht so mein Ding und ich wollte mich dagegen wehren. Und ich habe so intellektuelle Fragen gestellt. Ja, Schöpfung und Leid und diese ganzen Sachen. Und da gab es so 2, 3 von denen, das waren so ein bisschen die Intellektuellen. Die haben sich dann geduldig für mich Zeit genommen, diese Fragen auch von der Seite beantwortet, um diese Mauern einzureißen, dass ich am Ende kein Argument mehr dagegen hatte. Dann habe ich irgendwelche halbintellektuellen Fragen gestellt und am Ende habe ich nur noch doofe Fragen gestellt. Ich wollte irgendwie diesen Jesus von mir weghaben. Und mitten hinein in diese Zeit der Überzeugung, wo der an mir dran war oder diese 2 an mir dran waren, mit mir über Dinge zu reden, an einem Samstagabend hockt der Jugendkreisleiter neben mir, es war so ein Schreiner, und der hatte so einen Koffer. Und ich saß zum ersten Mal neben dem und der hatte so einen selbstgemachten Holzkoffer, wie so Schreiner halt so haben. Und auf diesem Holzkoffer waren lauter Aufkleber. Jesus liebt dich und lauter solche Sachen. Das war so ein bisschen scary, dachte ich, okay, von dem muss ich Abstand halten. Solche schrägen Typen, die einen Holzkoffer haben mit so einem Herz drauf, Jesus liebt dich. So, das war jetzt nicht so meine Welt. Der saß in dem Abend neben mir. Ich war schon 3-4 Monate da im Jugendkreis regelmäßig dabei. Ich war so auf meiner Erkundungsreise im christlichen Glauben. Und dann sagt er mir, hey Ede, ich bin heute Abend mit dem hergefahren. Ich weiß, du hast ein Auto, könntest du mit ihm nach Hause fahren? Na, sage ich, klar kann ich ihn nach Hause fahren. Und dann war der Jugendkreis aus und dann habe ich ihn nach Hause gefahren. Haben so ein bisschen uns unterhalten, was er macht, was er tut, Schreinerei und so dieses Zeug, dass er da arbeitet. Und dann wusste ich nicht, wo er wohnt, dann da links, da rechts und so. Und dann sind wir angekommen, das war so eine Fahrt von 10 Minuten. Dann standen wir vor seinem Haus. Und ich habe da gehalten, ausgekuppelt, Gang raus, das Auto laufen lassen. Ich dachte, okay, der steigt jetzt aus, sagt Dankeschön und geht. Dann ist er sitzen geblieben. Dann dachte ich, was kommt jetzt? Dann sagt er, hey Ede, du bist doch jetzt so eine Weile dabei bei uns im Jugendkreis, hast schon so vieles gehört, ich weiß, manche reden mit dir über den Glauben. Ede, wenn du heute Nacht sterben würdest, wirklich, wirklich, ich dachte, wir sind falsch im Film, hatte alle Tasten im Schrank, wenn du heute Nacht sterben würdest, wo würdest du die Ewigkeit verbringen? Da habe ich irgendwas rumgedruckst und so, ich sage, ich muss jetzt gehen. Hey, war schön, da. Offene Konfrontation. Ich fahre den Typ nach Hause, wir sind nach Hause gefahren. Und dann ging meine Reise noch so anderthalb Monate weiter. Im christlichen Glauben. Dann eines Abends, ich bin mit dem Fahrrad einen Jugendkreis gefahren an dem Abend und bin mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren und ich musste so immer so ein Tal runter da im Schwarzwald und wieder einen Berg hoch. Und an dem Abend bin ich runtergefahren den Berg auf der anderen Seite hoch und dann dachte ich, bin so ein bisschen müde, komm, ich steig ab, schieb gemütlich den Berg hoch, habe ein bisschen Zeit zum Denken. Und dann schießt mir dieser Gedanke in den Kopf hinein. Hey Ede, wenn du heute Nacht sterben würdest, wo würdest du denn die Ewigkeit verbringen? Was hättest du denn Gott zu bieten, dass er dich in den Himmel lässt und ewiges Leben bekommst? Du willst leben. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich wusste, ich habe nicht viel zu bieten. Ich habe nur eine Vergangenheit, die ist nicht gerade glorreich. Und ich habe so ein paar Sachen gecheckt, dass dieser Jesus der Schlüssel ist. Ich habe noch nicht alles gecheckt von diesem Christentum. Ich bin nach Hause gekommen und ich wusste eines, ich will dieses ewige Leben haben in Jesus, was die auch haben. Ich will ewig leben. Ich habe mich auf meinen Bett gesetzt, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich check nicht alles, aber ich weiß eines, irgendwie muss dieses ewige Leben, es muss mit dir zu tun haben. Komm du in mein Leben rein, ich will ewiges Leben. Amen. Habe ich gewartet, nichts passiert. Dachte ich, okay, bete ich nochmal. Habe ich nochmal gebetet, habe ich gewartet. Und gewartet, ist nichts passiert, habe ich nochmal gebetet, dann habe ich dreimal gebetet. Nach dreimal dachte ich, okay, das war's. Und dann bin ich ins Bett gegangen, bin eingeschlafen und so ein bisschen enttäuscht. Und am nächsten Morgen wache ich auf. Und der allererste Gedanke, den ich hatte, ist, Ede, du bist Kind Gottes. Der allererste Gedanke. Ich bin aufgesprungen, bin zum Telefon hingerannt, habe die Telefonnummer von meinem Freund gewählt, habe gesagt, hey, gestern Abend habe ich gebetet, ich bin Gottes Kind. Ich komme gleich zu dir, erzähl dir alles. Und er sagt, jetzt geh erst mal in die Schule, mach deinen Sachverhalt und heute Nachmittag sehen wir uns. Und haben uns da getroffen. Und dann haben die mir geholfen, im Glauben zu wachsen, war schön. Was ich eigentlich sagen will ist, ich glaube, ich bin nur zum Glauben gekommen, weil verschiedene Leute mit dem, was sie hatten, etwas in mein Leben eingebracht haben. Der eine mit der freundlichen Einladung, der andere gehaltvoll abhängen, der andere intellektuell mir die Dinge erklären und der andere mich auch zu konfrontieren in meinem Leben mit den Dingen. Und so braucht es viele Menschen. Deshalb ist die Gemeinde das ideale Umfeld, in denen Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir alle da mitziehen und das im Hinterkopf haben, dass es darum geht, dass mit dem, wer wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Modell, mit unseren Gaben, mit unseren Leidenschaften uns einbringen in diesen Prozess, dass Menschen Schritte gehen näher zu Jesus. Und dazu ermutige ich euch, wirklich das zu tun, das mitzunehmen, sodass noch viele Menschen zu Jesus finden. Durch euch, durch uns als Gemeinde hier. Ich bete noch. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass es Evangelisten gibt. Ich danke dir, dass du Menschen da extra dafür begabt hast. Und ich freue mich darüber, dass die unterwegs sind und Menschen zu Jesus finden. Aber ich freue mich auch über diese Gemeinde hier und die Gemeinden drumherum, die das auf dem Herzen haben, das Evangelium weiterzugeben. Und du kennst und siehst jeden Einzelnen von uns und du hast uns jeden Einzelnen von uns geschaffen und wie wir es heute Abend gehört haben, auch für jeden Einzelnen von uns möglich gemacht, sich einzubringen. Mit einem dieser Modelle, was einzubringen, dass Menschen da draußen um uns herum, in unseren Arbeitsplätzen, in den Schulen, in den Kindergärten, im Einkaufsladen, in der Nachbarschaft, dass die was mitkriegen von deiner Liebe. Und dass wir mitwirken können, dass sie einen Schritt näher zu dir hinkommen. Und andere mithelfen und andere mithelfen und am Ende sie wirklich zu dir finden. Ich möchte dich bitten, dass du uns da hilfst, dass du uns das bewusst machst und dass du uns wirklich herausholst aus dieser Lähmung und dass wir befreit werden, uns einzubringen in deine große Sache. Das wollen wir tun. Wir wollen dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, uns Mut, Weisheit, Freude und Kraft dafür schenkst. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.